Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und heute gehen wir auf Zeitreise. Aber nicht im wortwörtlichen Sinne. Zeitreise ist ein spannungsgeladenes Ausstellungsprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024, das noch bis zum 31. Dezember 2024 im Mozart-Wohnhaus zu sehen ist. Im Zentrum das idyllische Salzkammergut. Einst ein Zentrum der Tradition und heute oft als touristische Kulisse missverstanden. Und der weltberühmte Mozart, der Jahr für Jahr die Massen nach Salzburg zieht. In Zeitreise interpretieren Fotokünstlerinnen und Fotokünstler alte Aufnahmen neu und werfen so ein neues Licht auf den Tourismus und den Mozartkult zwischen Tradition und Moderne. Mit dieser Ausstellung zieht erstmals zeitgenössische Fotokunst ins Mozart-Wohnhaus. Wie lässt sich das mit dem Andenken Mozarts vereinen? Hat das Wohnhaus überhaupt das Zeug, Ort einer modernen Fotoausstellung zu sein? Um diesen Fragen auf die Spur zu kommen, habe ich mich mit Yvonne Oswald, der Kuratorin der Ausstellung, und Linus Klumpner, dem Direktor der Mozart-Museen in der Villa Vicina, getroffen. Viel Spaß mit unseren beiden Reiseleitern auf dieser ganz besonderen Zeitreise. Linus, was war dein erster Gedanke, als du gehört hast, es könnte zeitgenössische Kunst in deine alten heiligen Hallen kommen?
Das war ja mein perfider Hintergedanke, die zeitgenössische Kunst auf Schleichwegen in die Mozart-Museen einzuführen. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich, als ich die Direktion übernommen habe, vor 2 Jahren relativ schnell einen Termin gemacht habe bei der Kulturhauptstadt in Bad Ischl bei Elisabeth Schweger, weil außer Zweifel steht, dass das ein Kulturereignis internationaler Bedeutung ist, das natürlich auch ganz andere Publikumsschichten anspricht als das, was wir hier sonst tun, also fernab des klassisch Touristischen. Die Elisabeth Schweger hat dann auch gleich an die Zeitreise gedacht, wo ich mir noch anfänglich, muss ich sagen, auch eine leichte Skepsis hatte, weil das halt sehr salzkammergutlastig war. Diese Anflüge von Skepsis sind aber dann gleich verschwunden, als Yvonne und ich uns das erste Mal einander getroffen haben und auch ausgetauscht haben, weil wir dann auch rasch Anknüpfungspunkte gefunden haben zu den bereits vergebenen Auftragsarbeiten und wir dann auch entschieden haben, die Ausstellung zu erweitern, also nicht 1:1 in der Ursprungsform zu übernehmen, sondern hier bewusst noch Schwerpunktsetzungen einzubauen mit Auftragsarbeiten, die wir dann auch an zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler vergeben haben. Und es war ein sehr spannender und anregender Austausch von Anfang an.
Weil das war ja die Idee, dass wir hier eine Brücke schlagen zwischen dem Salzkammergut und Salzburg, die ja beide eine sehr ähnliche Geschichte haben, was den Tourismus betrifft oder auch eben den Beginn des Tourismus im 19. Jahrhundert. Und da habe ich mich dann eben auch beschäftigt mit dem Archiv des Mozarteums und da haben wir auch sehr schöne Aufnahmen gefunden und die habe ich dann auch wieder Künstlern zugeteilt und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert, dass wir die Idee dieses beginnenden, aufkeimenden Tourismus und auch Hypertourismus, der daraus entstanden ist, künstlerisch bearbeitet haben.
Als du die Künstlerinnen und Künstler ausgewählt hast, mit denen du zusammenarbeiten wolltest, hattest du da schon konkrete Motive im Kopf?
Bei dem Mozart-Geburtshaus zum Beispiel fand ich Patrick Lampertz, der Deutsch-Schweizer ist, besonders gut, weil er sehr viele Häuser fotografiert hat und weil er auch im Film gearbeitet hat. Und das hat mich fasziniert, weil eben dieses Art Film-Setting vor dem Mozart-Geburtshaus, das fand ich, konnte er am besten lösen. Und dann Lili Lehmann, um das zu erwähnen, habe ich sofort an Marco Lanza in Italien gedacht, der sehr viel mit historischen Fotos arbeitet. Und er hat ja ein wunderbares Bild zusammengesetzt aus 500 Teilen und hat eben so diese Persönlichkeit von Lili Lehmann wieder neu konfiguriert, fand ich, in seinem Bild.
Linus, ich habe gelesen, dich hat Patrick Lampertz so fasziniert und das ist ja diese frontale Ansicht vom Geburtshaus mit den vielen Leuten, ja so wie man das halt aus dem Sommer auch kennt. Was hat dich da so gecatcht?
Also was an Patrick Lampertz sehr spannend war, ist, dass wir ja eine Vielzahl an Aufnahmen kennen des Geburtshauses, wo das einfach immer als reines Postkartensujet frontal abgelichtet wird. Er ist ja insbesondere in Architekturfotografie sehr bewandt, aber schafft es, und das ich hoffe, das können sich jetzt alle vorstellen, hat so ein leichtes Wes Anderson-Moment einfach in seinen Bildern auch. Also er hat eine große Serie gemacht von Chalets der Schweiz im Winter, wo wirklich diese Bauten unfassbar schön auch herauskommen. Und er hat es wirklich geschafft, nicht nur das Gebäude architektonisch abzulichten, sondern wirklich einzufangen in diesem enormen Spannungsfeld, wo auch ein großer Druck herrscht zwischen Tradition, Moderne, den touristischen Massen, die da tagtäglich ein- und auslaufen. Und er hat dann eine Arbeit gemacht, die Divine Theatre heißt. Das ist ein großes Querformat, wo man auch wirklich sieht, wie das Geburtshaus in diesem Platz eingebettet ist, dem Hagenauer Platz, fast wie in einem Viehtheater, wo sich dann die touristischen Massen durchwälzen. Er hat das auch mit einer leichten Überbelichtung gemacht oder längere Belichtungsdauer.
Ja, da habe ich mit ihm auch, gesprochen.
Da bist du die Technikerin. Ja,
weil er hatte schon sehr viele Leute vorne und hatte sie in Bewegung fotografiert, also mit längeren Belichtungszeiten. Und wie du richtig sagst, und dann habe ich gesagt, kannst du noch mehr hineinpacken? Bitte kannst du noch mehr. Und da so entstand dann auch diese Idee von diesem Filmset. Das war schon seine Idee, aber es war dann, ich wollte diesen Druck auf das Haus einfach immer noch mehr herausgearbeitet haben. Und ich finde, das hat er wunderbar gemacht.
Und das andere Spannende ist, dass wenn man die einzelnen Personen sich anschaut, sind es nicht alle verschwommen, einige sind in Bewegung, aber man realisiert auch relativ schnell, dass sich nahezu alle Personen, die sich auf diesem Platz finden, und es war ein Sommertag oder Frühsommer, der Platz war gestopft voll und es beschäftigen sich eigentlich fast alle Personen mit Mozarts Geburtshaus. Und das zeigt noch einmal, dass das nicht einfach so ein Durchzugsweg ist, wo die Leute vorbeiflanieren, sondern sie kommen wirklich dahin, um ihr Foto zu machen, ihr Selfie, ihre Erinnerungen, Souvenir an dieses Geburtshaus des großen Musikgenies. Und ich fand das einfach unfassbar spannend, das mal aus der Perspektive zu sehen. Er hat es auch sehr schön gemacht. Er hat es quasi nicht auf Straßenniveau fotografiert, sondern vom gegenüberliegenden Haus am unteren Platz in dem Eulenspiegel, dieses uralte Restaurant, das es ja schon zu Mozarts Zeiten gab, und hat sich dort im, ich glaube, zweiten oder dritten Obergeschoss auf die Lauer gelegt und hat das mal aus einer anderen Perspektive eingefangen. Und das Schöne ist, dass wir ähnliche Aufnahmen auch haben, Referenzarbeiten aus den Archiven, wo wir wirklich von den 1850er Jahren weg immer wieder das Gebäude in unterschiedlichen Situationen auch eingefangen haben, sei es Jubelanlässe, sei es einfach nur irgendwie als reine Fotografie während des Tages, und dass man sieht, dass es da teilweise noch einsam und verwaist ist, wo vielleicht ein, zwei Marktfrauen, Marketenderinnen irgendwie rumspazieren jetzt ist einfach das unfassbar voll. Und umso reizvoll ist, dass er dann eine Arbeit gemacht hat, wo er das Haus bei Nacht fotografiert hat. Und da sieht man einfach noch so die Reste des Tages ganz unverblümt. Auch der Müll liegt noch herum. Und das kannst jetzt wiederum du besser erklären. Er hat ja einen ganz geschickten, raffinierten Schachzug da eingebaut.
Ja, genau. Er hat 52 Fotos gemacht von dem Haus, also vom Mozart Geburtshaus. Und das ist ja, wenn man auf dem Platz steht, ist es leicht versetzt nach links. Man sieht nicht das ganze Haus. Man kann schon einen Winkel haben, wo man sieht, aber dann ist es schief. Und wenn man es aber in der Mitte des Platzes haben will, das ist nicht. Es ist nämlich, es ist zum Teil ist es nicht sichtbar. Und er hat aus diesen 52 Fotos dann einfach das Haus in die Mitte gerückt. Also er hat das so verrückt, das ist eine große technische Leistung. Und ich habe es zuerst auch nicht ganz verstanden. Und dann hat das mir erklärt, und das fand ich dann einfach grandios, weil er hat es in die Mitte von der Bühne gerückt. Und die Bühne war verlassen, die Menschen waren alle weg, die kommen in der Früh wieder. Aber es war dann plötzlich in der Mitte der Bühne. Und es hatte immer noch dieses gelbliche Bühnenlicht, das hat er durchgezogen bei allen seinen Arbeiten.
Hör ich da raus, dass du die Arbeiten schon sehr engmaschig begleitet hast, also auch die Entwicklung der endgültigen Werke?
Ja, eigentlich schon. Also es gab einige Künstler, die haben sich jede Art von, also da hatte ich nur ein Erstgespräch und die haben dann gemacht, was sie für richtig gehalten haben. War auch in Ordnung so. Bei anderen da haben wir sehr eng zusammengearbeitet, zum Beispiel bei Susanna Pustajova aus der Slowakei, die Habsburg in Bad Ischl bearbeitet hat und die sich wirklich unerschrocken, muss man sagen, am 18. August in, oder ich habe sie eigentlich geschickt, am 18. August zu Kaisers Geburtstag. Da ist ja eine Riesenfeier immer in Bad Ischl. Das wird ja auch touristisch extrem ausgebeutet und das war zu den Fotografien der Habsburg-Familie im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts in Bad Ischl von Schumann und Angerer. Und da war am Anfang nicht klar, wo sie hingehen wird und ob sie eigentlich auch versucht, diese alten Fotos zu eigentlich bearbeiten oder sowas Ähnliches zu machen. Und dann hat sie mir die ersten Fotos gezeigt und da fiel auf, dass alle, und das ist genauso wie vor Mozart Geburtstag, stehen eigentlich mit ihren Mobiltelefonen und schauen eigentlich nur noch durch ihre Mobiltelefone. Und das fiel besonders auf bei diesem Habsburg-Feier oder Kaisers Geburtstag-Feier. Und da haben wir dann besprochen, dass sie etwas macht, wo eben diese Handys, also diese Mobiltelefone im Vordergrund stehen. Und sie hat das dann wie eine Art Collage gemacht und hat das noch einmal abfotografiert. Und wir haben das dann auch als Titelbild genommen für unseren Katalog, weil wir das wirklich so eine grandiose Arbeit fanden zu dem Hypertourismus oder zu dem Tourismus eigentlich.
Das ist ein gutes Stichwort, Hypertourismus. Wir sehen die Ausstellung in Mozarts Wohnhaus und wir haben gerade schon über das Geburtshaus gesprochen. Das ist für die meisten Touristen das Wichtigste, auch wenn sie nur kurz stehen bleiben und ein Selfie machen. Aber das Mozart-Wohnhaus, das ist ja genauso irgendwie ein heiliger Mozart-Ort. Und jetzt hängt da auf einmal zeitgenössische Fotografie. Linus, du bist der Mann, der diese Gedenkorte verwaltet. Wie gehst du mit der Herausforderung, um dieses Erbe angemessen zu bewahren, aber auch, sage ich mal, der Zukunft eine offene Tür zu lassen?
Es ist definitiv eine Herausforderung, weil natürlich die klare Erwartungshaltung ist, ich gehe dorthin, sehe Mozart und damit war es das auch wieder. Mein Ansatzpunkt ist aber ein gänzlich anderer, nämlich uns nicht als solitär zu sehen. Also Mozart, ja, ist natürlich die Person, um die alles kreisen soll und auch muss, aber es ist ja so, dass sich die Rezeption Mozarts, sei es jetzt die unmittelbare seiner Werke oder seines Oeuvre, als auch natürlich jene Dinge, wo er als Inspirationsfaktor mitwirkt, immer noch bis in die Gegenwart sich hineinziehen. Und das andere ist natürlich, dass hinter dem Mozartmuseum noch die Stiftung Mozarteum steht, die internationale Stiftung Mozarteum. Und diese hat wiederum eine sehr enge Verbundenheit einfach mit dem Kulturraum Salzburg. Und Salzburg gehört auch zum Salzkammergut, also da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, was auch ein Stück weit legitimiert, dass wir diese Ausstellung machen, weil es einfach ein Themenkosmos ist, den wir hier abbilden wollen. Und das andere ist, dass wir natürlich zwei sehr konträre Häuser haben. Wir haben das Geburtshaus, das natürlich ein klarer Gedenkort ist und noch bleiben muss. Also da habe ich zwar auch schon gemacht, kleinere Interventionen, aber das ist einfach ein Ort, wo einfach die authentische Atmosphäre des ausgehenden 18. Jahrhunderts wirken muss. Das Wohnhaus aber wiederum ist ja so, dass wir, weil es ja auch ein Neubau ist, was recht praktisch ist, auch bespielt werden kann mit Wechselausstellungen, wo wir klare museale Bedingungen auch aufweisen können. Und da ist mir auch wichtig, natürlich nicht nur internationales Publikum anzusprechen, sondern auch verstärkt zu schauen, dass einfach Menschen aus der Region, aus Salzburg, Österreich, Deutschland, als auch generell Kulturinteressierte den Weg hinfinden, weil sie immer wieder neue Dinge erfahren können. Und da muss natürlich das Zeitgenössische dabei sein. Also wir können nicht 1791 aufhören und dann alles, was nach Mozart ist, interessiert uns nicht mehr. Das wird wahrlich nicht möglich sein und soll auch nicht unser Ansatzpunkt sein hier. Und das Tolle ist, dass wir, und das sage ich jetzt ganz unverblümt eigentlich, ich hätte mit mehr Beschwerden gerechnet, aber wir hatten zwei wirklich vehemente Beschwerden, wo Leute auch ihr Geld zurückhaben wollen und uns als Betrüger beschimpft haben, mit dem muss man einfach rechnen, aber alles in allem, und das freut mich auch, dass da das Team des Besucherservice so gut mitmacht, weil die da wahnsinnig viel Engagement auch an den Tag legen, die Leute abzuholen, wenn sie in vielleicht fragende Gesichter blicken, gleich proaktiv auf die Leute zugehen und versuchen, ihnen die Hintergründe der Ausstellung zu erläutern. Und wenn man dann auch sozusagen noch mehr über das Erzählerische eintauchen kann, auch die Zusammenhänge konkret versteht. Und was wir sehr wohl gemacht haben, ist, wollten jetzt die zeitgenössische Ausstellung in ihrem Erscheinungsbild nicht durchbrechen. Das war auch etwas, was wir sehr lange diskutiert haben. Sollen wir quasi wirkliche Themeninseln machen, wo wir dann Querverweise zur Stiftung haben? Aber wir haben gesagt, wir wollen das zeitgenössische für sich wirken lassen, was auch eine, glaube ich, sehr gute Entscheidung war am Ende des Tages. Und haben aber das Ganze dann noch mit QR-Codes in der Ausstellung verknüpft, wo wir auch einzelne Stationen beleuchten über Google Arts and Culture, wo ich dann mehr über Lili Lehmann beispielsweise, diese führende Frauenfigur, erfahre, die ja sehr stark bei der Stiftungsgeschichte mitgewirkt hat, oder auch über die schwierige Phase des Nationalsozialismus, die ja auch hier von unserer Wissenschaft vor kurzem aufgearbeitet wurde, oder eben auch einfach zur Rolle Mozarts als Tourismusmagnet. Und wir haben das Ganze dann auch noch in einer Einführung begleitet mit einer Chronologie, wo wir noch einmal Archivobjekte und Fotografien auch ausgewählt haben, um einfach schlaglichtartig zu skizzieren, wie führt denn der Weg überhaupt dahin, dass wir heute so eine Kulturmetropole sind, wo neben den Festspielen und Sound of Music, würde ich meinen, fast Wolfgang Amadeus Mozart der führende Tourismusfaktor ist, der die Menschen hier in diese wunderschöne Stadt an der Salzach lockt. Also das ist schon ein wirklich großes Argumentationsfeld, das wir hier anführen, wo wir wirklich auch sagen, das ist der Grund, warum diese Ausstellung hier gezeigt wird.
Also muss da die Rolle in der Entwicklung des Kulturtourismus auch ständig hinterfragt werden, wenn du sagst, was ist unsere Aufgabe, und wir müssen da auch mal ein bisschen vorwärts gehen mit der Zeit.
Korrekt, und das Spannende ist auch, und das macht es ja so aufregend, das auch mit dem Salzkammergut zu vergleichen, weil aus heutiger Sicht neigen Einwohner beider Destinationen dazu zu sagen, um Gottes Willen, der Tourismus, und wir leiden darunter. Das ist etwas, was aus Sicht des Salzkammergutes durchaus legitimiert ist, weil das ja, kannst du vielleicht dann auch noch kurz was sagen, gänzlich anders war, als es hier war, weil hier war es ein gewollter Tourismus. Also man hat nach dieser Zerschlagung des Fürsterzbistums, der Angliederung ans Habsburger Reich, Abwanderungen, Katastrophen, einfach sich bewusst entschieden, wir wollen Mozart, die Musik, hier in den Fokus stellen, und wir wollen schauen, dass die Menschen den Weg hierher finden und uns als Hort der Kultur wahrnehmen. Und das ist dann gegipfelt in einem Raimund-Hoffmannsthal, schon deutlich nach den Bemühungen der Stiftung Mozarteum auch, dass wir uns hier als Tourismusort etabliert haben. Und heute drüber zu jammern, ist wahrlich nicht angebracht. Nur im Salzkammergut hat sich es eben anders verhalten.
Hat sich es anders verhalten, weil das war im 19. Jahrhundert hat das Salz seine Bedeutung verloren. Und die Menschen, die da in einem Kammergut, das hat ja eine bestimmte Bedeutung, es war eigentlich eine, wenn man heute so neudeutsch sagt, eine Closed Area der Habsburger, weil dort haben sie ihr das Salz, also sie hatten die Oberherrschaft seit, glaube ich, dem 12. Jahrhundert über die Salzgewinnung dort, und das war ihre Schatzkammer, das hat alles gezahlt, das hat jeden Krieg, jeden Palast, jedes alles bezahlt. Nicht im 19. Jahrhundert hat das seine Bedeutung verloren, und man hat die Leute dann, die vorher quasi zwar arm, aber betreut waren. Also man hat ja dort auch die unterstützt, und sie haben ihr fixes Einkommen gehabt, wenn auch sehr arm, und auch nur fix zu arbeiten in den Salzminen oder eben im Forst, um für die Salinen das Holz heranzuschaffen. Sind plötzlich da gestanden ohne irgendetwas. Man hat sie einfach verlassen, und da gibt es schon Berichte aus dieser Zeit, aus dem 19. Jahrhundert, dass die Leute gehungert haben, und zwar schwer gehungert haben. Und da gab es dann eben diese Versuche, die Gegend wieder in etwas besser dastehen zu lassen. Und da haben diese beiden Ärzte in Bad Ischl mit Salzkuren experimentiert, und das war ein großer Erfolg. Und dann gab es die berühmte Geschichte mit der Erzherzogin Sophie, und dass sie nach diesen Salzkuren drei Söhne bekommen hat, wo sie vorher Probleme hatte, Kinder zu kriegen. Und das hat das hat auch den Tourismus angekurbelt. Die Habsburger kamen, damit kam der ganze Hof. Mit dem Hof kamen alle, die mit dem Hof zu tun hatten. Es kamen die Künstler, es kamen die Bürger. Und das hat eigentlich die Leute aus dem Salzkammergut gerettet, weil das war der Beginn des Tourismus. Auch ist es richtig, genauso wie die Salzburger gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum sich die Salzkammergutbewohner über den Tourismus beklagen sollten. Es gibt natürlich Auswüchse in jeder Form, aber es ist doch eine der Hauptlebensgrundlagen des Salzkammerguts. Und ich möchte auch noch etwas anfügen zur Ausstellung, was Linus vorher beschrieben hat. Ich gehe ja öfters in die Ausstellung, wenn ich irgendwie in der Gegend bin und beobachte die Menschen, weil es mich interessiert, wie jemand reagiert, wenn das vorher rein einem Thema gewidmet war und plötzlich eine ganz andere Fokussierung hat. Und ich sehe auch, so wie er es beschreibt, dass die Leute verwirrt sind am Anfang. Sie schauen sich den großen Tanzmeistersaal an, wo ja noch viele Mozart-Artefakte gezeigt werden, und sind dann verwirrt. Und da ist das Team wirklich toll und weist sie darauf hin, dass das jetzt einfach eine Neuorientierung ist. Und dann gibt es schon, auch habe ich gemerkt, Leute, die dann sagen, nein, das wollen sie eigentlich nicht. Aber im Moment, wo sie dann in der Ausstellung sind, merke ich, dass großes Interesse ist, dass sie lang stehen bleiben bei den Bildern. Und am Ende, das hat auch mein Co-Kurator, dem ich viel zu verdanken habe, Kaitan Grill, sehr schön so gehängt, kommen sie in den Teil, wo der sich wirklich sehr mit Mozart beschäftigt, also mit Mozarts Geburtshaus, mit Mozarts Geburtszimmer, mit Lili Lehmann. Und da wird ihr dann auch wieder klar, dass das alles eine Verbindung hat. Und das finde ich eine sehr schöne eigentlich Komplementierung der zwei Themen, die da gezeigt werden.
Hattest du keine Bedenken, dass der große Geist von Mozart die Fotografien in den Schatten stellen könnte? Wenn man auf einmal in dieses Mozart-Zentrum reingeht und dort sieht man dann eine zeitgenössische Ausstellung, die da aufgehängt ist.
Ich finde es wunderschön, weil die Räume sind perfekt und wir haben ja viel diskutiert, wie es hängen soll, wie der Eingang sein soll, wie der Eingangstext sein soll. Ich glaube, niemand, der je eine Ausstellung gemacht hat, kann sich vorstellen, wie viel Arbeit da drunter hängt. Ich habe jetzt gerade auf Social Media eine Pyramide gesehen, was man sieht von der künstlerischen Arbeit und was drunter ist. Und das ist nur die Spitze der Pyramide sichtbar. Und alles andere, diese jahrelange Arbeit, die vielen Treffen, die vielen E-Mails, die vielen Gespräche, die vielen Überlegungen, die vielen Entscheidungen und Kompromisse, die man machen muss und auch Macht und die Hängung, alles das, das sind ja die Texte, die man dazu schreibt, das alles ist nicht sichtbar. Das wird in ein paar Minuten vom Besucher konsumiert und deswegen bin ich auch wirklich sehr stolz darauf, weil wir haben insgesamt, ich habe eigentlich angefangen grob 2019, dann 2020 und jetzt bin ich ja eigentlich schon 4 Jahre an der Sache dran und wir haben sehr intensiv hier zusammengearbeitet mit dem Mozarteum. Es war eine sehr professionelle und angenehme Arbeit.
Also wir hatten einen Preview-Abend mit unseren wichtigsten Förderern und Stiftern, die wahrlich große Kunstkenner sind und die dann auch kamen, sowohl zu Yvonne als Kuratorin und zum Kaitan Grill, der war leider nicht da, aber als auch mir gesagt haben, das ist ja wirklich gute Kunst, was ihr da zeigt. Also es war sozusagen,
das freut einen ganz besonders.
Nein, aber das ist sozusagen das, wo den Leuten einmal bewusst wird, was wir eigentlich hier leisten. Wir sind ja ein kleines Team, wir haben ein internationales Renommee mit unseren 560.000 Besuchern pro Jahr, aber wir sind halt jahrelang nicht als wirkliches Museum gedacht worden. Und da jetzt auch ein kleiner Sidestep, weil es auch ein paar Wochen jetzt erst her ist. Wir haben jetzt auch fürs Wohnhaus das Museumsgütesiegel bekommen und das ist schon eine klare Auszeichnung, die jetzt nicht so flapsig vergeben wird, sondern die über ICOM, also über den International Council of Museums, also auch den Museumsbund läuft, wo man eine Vielzahl an Kriterien erfüllen muss. Und da gehört das Ausstellen mit dazu. Und dass wir das hier auf höchstem Niveau auch mit diesem kleinen Team machen, weil wir sind am Ende des Tages in der Verwaltung, Ausstellungsmanagement und so weiter, sind wir zu fünft. In anderen Häusern sind das ganze Kompanien, die das irgendwie vorantreiben. Und die haben gesagt, ja eigentlich, die Ausstellung wäre ja auch was fürs MDM gewesen. Und umso mehr freue ich mich, dass wir sie bekommen haben. und es zeigt auch, weil die Räume auch angesprochen wurden, wir haben sie zum ersten Mal komplett entleert. Wir haben keine Vitrine mehr drinnen stehen. Es wirkt einfach großzügiger, elegant und es zeigt auch einmal das Potenzial des Hauses, des Wohnhauses tatsächlich als Ausstellungsort.
Von dir gibt es einen ganz schönen Begriff, wie ich finde, und ich unterstelle dir jetzt einfach, dass du den Begriff geschaffen hast. Würdevolle Museumsarbeit. Ist es das?
Das ist, was man würdevolle Museumsarbeit nennt. Ja, es ist, also die, auch was schon angesprochen wurde, die Menschen, die Besucherinnen und Besucher, die dann kommen, verstehen ja nicht, was da alles dahinter steckt. Und es ist tatsächlich ein Fulltime-Job 24/7. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich arbeite von bis und dann gehe ich nach Hause, sondern es begleitet einen stets. Es sind immer wieder unvorhergesehene Dinge, die auch passieren. Es ist wahnsinnig viel an Engagement, das man einbringen muss, aber es macht auch einfach große Freude, weil man am Ende des Tages, wenn man dann sieht, was man oder wofür man eigentlich all diese Zeit investiert hat, und zum Thema selber machen würdevoll, es gibt eine Sache, die lasse ich mir bis heute nicht nehmen, das mache ich immer selber, ist das Einleuchten. Und das ist das,
ja, das wollte ich auch noch sagen, genau.
Freude habe,
das war wunderbar. Ich stand unten, er stand unten oben auf der Leiter und ich habe dirigiert, noch ein bisschen mehr so, noch ein bisschen mehr so. Und das ist doch wunderbar, wenn es so klappt, ja, und so zusammenarbeitet, weil das ist so wichtig, das Einleuchten. Und ich habe wirklich genug ausgestellt selber auch und auch genug dabei gewesen bei Gruppenausstellungen. Wenn es schlecht beleuchtet ist, ist es ein echtes Problem für das Bild, für alles. Es kommt nicht rüber. Und man hat ja nur so einen ganz kurzen Aufmerksamkeitskanal bei den Besuchern. Und wenn das nicht klappt, dann geht der Wert des Bildes auch irgendwo verloren.
Eine letzte Frage. Diese Zusammenarbeit oder dieses erste Mal zeitgenössische Kunst im Mozart-Wohnhaus. Kann es zukunftsweisend sein für eine ganz neue Öffnungsrichtung des Mozart-Museums?
Also aus meiner Warte ist es das sicherlich. Ich arbeite sogar schon am nächsten zeitgenössischen Projekt. Man muss auch sagen, dass gerade durch solche Dinge natürlich dann auch sich neue Kooperationen ergeben, weil man sieht, das funktioniert ja doch. Und wir haben jetzt tatsächlich auch ein Projekt, das wir relativ kurzfristig auch umsetzen, weil das mit einem wirklich namhaften und großen internationalen Künstler auch ansteht, der jetzt auf uns zugekommen ist. Und ich glaube, es darf nicht überhand nehmen. Also ich werde jetzt auch nicht nur noch zeitgenössische Ausstellungen machen. Da werden auch, glaube ich, die anderen Häuser nicht so begeistert. Man muss sagen, dass wir hier in Salzburg, was ungewöhnlich ist für eine Kulturstadt, eine große Ausgewogenheit haben zwischen den Themenfeldern, die einzelnen Museen abdecken. Also wir kommen auch hier wunderbar miteinander aus, auch im Gremium der Direktorinnen und Direktoren. Aber es muss einfach schon immer wieder da sein, weil es einfach auch jüngeres Publikum bringt und auch, wie gesagt, ganz andere Publikumsschichten anspricht, was hier wichtig ist. Und wir sollen ja am Ende des Tages auch ein Ort der Inspiration sein und nicht ein Hort, wo der Gral hochgehalten wird und hier und da kommt mal jemand zum Abstauben vorbei. Das wollen wir nicht sein. Und ja, wer weiß, was wir noch alles anstellen.
Ja, das wäre, ich würde gerne jederzeit wieder hier mit dem Mozarteum zusammenarbeiten.
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, die moderne Fotokunst in Mozarts Wohnhaus selbst zu sehen, dann haben Sie noch bis 31. Dezember die Gelegenheit dazu. Weitere Infos finden Sie unter www.mozarteum.at. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum, gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen. Bis bald!
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.